Audiomitschnitt der Tagung Biometrische Identitäten und ihre Rolle in den Diskursen um Sicherheit und Grenzen vom 30. November und 1. Dezember 2012. Durchgeführt von der Arbeitsgruppe Informatik in Bildung und Gesellschaft am Institut für Informatik der Humboldt-Universität zu Berlin in Adlershof und unterstützt von der Alcatel-Lucent-Stiftung für Kommunikationsforschung. Biometrie in Zeiten von EIDs, Social Networks und Cloud Computing. Die Datenschutzsicht. Vortrag von Marit Hansen am 30. November 2012.
Zu Hause bin ich die stellvertretende Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein und wir haben ganz viel mit Rechtlichem und so zu tun. Ich bin aber selbst von Haus aus Informatikerin und das merkt man hier vielleicht ein bisschen an, aber das wird vielleicht der sanfte Übergang in die Folgevorträge, die sich deutlich technischer aufstellen. Datenschutzrecht kommt natürlich jetzt schon ein bisschen vor. Mein Auftrag war irgendwas mit Biometrie, Identitätsmanagement oder wir sagen gerne auch Identitätenmanagement. Das habe ich jetzt nicht mehr so groß gemacht, weil ich dann auch wieder den Übergang zu Sicherheit und Grenzen irgendwo suche. Und das Thema ist einfach viel zu groß. Also Biometrie, EIDs, Social Networks, Cloud Computing. Aber zunächst fange ich mal an mit dem roten Faden, Datenschutz. Dazu möchte ich schon noch ein paar Sachen sagen. Der Begriff ist nämlich schon mal manchmal sehr missverständlich und irreführend, denn zur Biometrie, das wissen wahrscheinlich jetzt hier die meisten, ich brauche auch gar nicht viele Begriffe aus dem Bereich und gehe dann so die einzelnen Anwendungsbereiche mal durch und ziehe nachher ein Fazit. Also erstmal zum Thema Datenschutz. Warum ist das ein blöder Begriff? Weil es aus Sicht der Datenschutzbeauftragten und des Datenschutzrechts gar nicht um den Schutz von Daten geht, im Sinne von Datensicherheit, sondern das ist nur ein Aspekt. Es geht um den Schutz der Persönlichkeitsrechte der Personen und damit auch den Schutz von personenbezogenen Daten und von allem, was dann die Privatsphäre betrifft. Solche Worte wie Privatsphärenschutz sind aber auch sehr sperrig und im Gesetz steht nun mal Datenschutzgesetz, Datenschutzrecht, deswegen bleibe ich jetzt auch bei dem Begriff. Aber führe außerdem noch gleich ein, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das ist auch noch unsere Basis zum Arbeiten und zwar ist auch interessant, Datenschutz ist ja kein direktes Wort im Grundgesetz, aber wir verstehen es dort, bestimmte Dinge, die uns wichtig sind, abzuleiten. Und das haben auch die Verfassungsrichter gemacht bei der Volkszählung, die viel kleiner nachträglich gesehen ausgefallen ist, als das, was wir zwischen so an Datenerhebung um uns herum wahrnehmen. Aber 1983 gab es dann den schönen Satz, jeder hat das Recht, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu bestimmen. Also die Autonomie und das Selbstverständnis, die Entscheidungsbefugnis und die Notwendigkeit der Einzelnen. Und dazu muss aber auch jeder wissen, wer was über einen weiß. Blackbox hatten wir heute Vormittag ja schon. Das ist genau etwas, was dem natürlich entgegenspricht. 1983 waren die Verfassungsrichter fast schon ein bisschen spät. 1967 hat Alan Wested das schon ganz ähnlich in Amerika formuliert. Der amerikanische Datenschutz hat sich in eine andere Richtung entwickelt oder nicht so entwickelt. Hier geht es also um zu wenig Datenschutz, ganz einfach Eingriff in die Persönlichkeit oder in die Persönlichkeitsrechte. Und 2008 gab es noch so ein schönes Urteil, das Recht auf Gewährleistung von Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme. So auch wieder sehr sperrig, aber etwas, wo auf einmal die Funktionsfähigkeit von Computern, wie der Blackbox vielleicht, nicht der Erwartung im Bereich Vertraulichkeit und Integrität zuwiderlaufen darf. Der Staat hat da viel Verantwortung. Online-Durchsuchung war das, was zu regeln war. Da ging es eben um die Installation von Trojanern auf Rechnern von zu überwachenden Personen. Und dabei konnte eine ganze Menge an Garantien eben genau nicht gegeben werden. Sehr viel genau falsch gelaufen, das ist hier aufgespießt. Die 7 Regeln des Datenschutzes, auch mal so als Einführung. In Europa, das ist nicht weltweit so. In Europa ist es so, dass wir für jede Datenverarbeitung im Bereich Personenbezug eine rechtliche Grundlage brauchen, und das ist ein Gesetz oder Verordnung, Satzung, irgendwas, Vertrag, oder eine Einwilligung, das geht auch. Also es ist nicht so, man macht erstmal und verarbeitet ganz viel und dann stellt man fest, man muss mal fragen, es ist genau andersrum, erst muss man sich überlegen, was man tut, dann muss man die Regeln entweder haben oder sich besorgen und dann geht es erst richtig los. In den USA ist es genau andersrum, da darf jeder machen, es sei denn, es steht darin speziell was entgegen. Einwilligung ist sehr wichtig in der Literatur. Man muss sich allerdings fragen, ob das in der Zukunft noch so bleiben wird. Denn in Wirklichkeit finden wir in unserem täglichen Geschäft fast nie echte gute Einwilligungen vor. Die meisten Leute, die dann sagen, ja, ich stimme zu, die wissen nicht, worein sie eigentlich einwilligen. Und deswegen sind sie nicht ausreichend informiert und haben dann auch oft nicht freiwillig eingewilligt, beispielsweise im Arbeitsverhältnis einzuwilligen. Man muss eh machen, was der Chef sagt, das ist immer sehr schwierig. Auch etwas, was nicht bekannt ist bei sehr vielen, auch bei Informatikern übrigens nicht, üblicherweise, ich kann das sagen, ich bin ja selbst eine, ist Zweckbindung. Informatiker lernen, man hat Daten, man hat Programme und der Witz ist doch gerade, das wieder zu verwenden. Man möchte das genau wiederverwenden. Warum machen wir uns denn sonst die ganze Arbeit? Und tatsächlich ist genau die Denke andersrum. Man muss sich überlegen, wofür brauche ich das? Und ich darf es nicht wiederverwenden für einen anderen Zweck. Es sei denn, ich habe wieder eine Grundlage oder eine Einwilligung und dann dürfte ich den Zweck entsprechend ändern. Das heißt auch diese Idee, wir packen mal alle Daten zusammen in eine riesen Datenbank und man macht mal damit, was man will, hat mit Datenschutz nichts zu tun. Und der Zweck kann nicht sein, alles, was man will, sondern er muss genau bestimmt sein. Und deswegen Zweckbindung auch nicht etwas, was eben übergreifend global bekannt ist und gelebt wird. Ein bisschen verwandt ist dann Erforderlichkeit, nur das zu verwenden, was auch wirklich für den Zweck erforderlich ist. Wenn man noch mehr Daten braucht, dann muss man dafür auch den Zweck wieder feststellen. Und man braucht sie auch nur für eine gewisse Zeit, irgendwann ja nicht mehr, und dann müssen sie weg sein, gelöscht sein. Die Juristen denken an ein echtes Löschen, das ist weg, nicht es ist zum Löschen markiert oder so. Transparenz in Betroffenenrechte, wieder die Blackbox. Wir müssen die Gestaltung der Systeme so hinkriegen, dass die Verarbeitung verständlich wird, vielleicht nicht für jeden Einzelnen, aber doch so grob klar ist, was da passiert und dass aber Experten auch mehrere Informationen bekommen können. Wenn wir als Landesbeauftragte prüfen gehen, dann wollen wir schon ins Detail gucken und sagen, bei Facebook haben wir gesagt, wir möchten auch gerne mal den Source Code sehen. Wir glauben nicht nur eine Behauptung bei der starken verarbeitenden Stelle. Wir möchten mehr sehen, wir haben nichts bekommen. Also kann ich jetzt nicht viel erzählen. Außerdem haben nicht nur die Betroffenen Recht auf Auskunft zu ihren Daten, sondern auch auf Berichtigung, naja, im Sinne der Verbesserung der Datenqualität, vielleicht auch klar, aber auch auf Löschung oder wenn das sich nicht durchsetzen lässt, auf Sperrung. Datensicherheit, man muss eben ein gewisses Level an Datensicherheit garantieren und das auch kontrollieren. Wir versuchen auch die Sprache der Informatiker dann damit zu adressieren, dass da die Informationssicherheitsschutzziele, die sogenannte CIA, Confidentiality und Integrity und Availability, dass die ja klar sind. Die sind seit den 70ern bei Informatikern rauf und runter diskutiert und halbwegs zum Glück auch Teil von ganz vielen Vorlesungen. Aber dass man genau auf dieselbe Art auch bestimmte Datenschutzdinge betrachten sollte und auch als Schutzziele formulieren kann, da haben wir verschiedene vorgeschlagen, die Transparenz gegenüber den Betroffenen, die Intervenierbarkeit, das Eingreifen können, das verstehen Soziologen übrigens immer sehr viel besser als Informatiker. Man muss eingreifen können, man auch Juristen. Man muss auch vor Gericht zum Beispiel außerhalb des technischen Systems Möglichkeit haben, einzuwirken und eine Entscheidung in Frage zu stellen und nicht einem diktatorischen System, totalitären System ausgeliefert sein und wenn es eine Blackbox in der Technik ist. Im Bereich der Datenvermeidung, da hat man ja vorher nur Vertraulichkeit, Confidentiality debattiert, da geht es um die Nichtverkettbarkeit. Also nicht eben aus Versehen oder absichtlich alle Daten schon verkettbar zusammen haben, dass sie miteinander in Beziehung gesetzt werden können, sondern getrennt haben. Das kennen wir übrigens auch ganz normal im politischen Bereich. Die Gewaltenteilung ist auch eine Nichtverkettung von den verschiedenen Gewalten. Das wird hier abgebildet und was das in technischen und auch organisatorischen Mechanismen bedeutet, da haben wir schon eine Menge Vorschläge erarbeitet. Und deswegen ist das für uns jetzt ein ganz gutes Gedankenmodell, um weiterzukommen, auch Informatiker und andere Technikentwickler zu adressieren. Man merkt bei vielen Dingen im Bereich Sicherheit, Transparenz und Intervenierbarkeit sind sehr selten adressiert und die Nichtverkettbarkeit ist meistens auch nicht berücksichtigt, weil doch genommen wird, was an Daten da ist. Wir haben nie die Möglichkeit zu sagen, weil die Beteiligten auch unterschiedliche Schutzbedarfe in unterschiedlichen Anwendungen haben, dass alles 100% erfüllt ist. Eigentlich klappt das nicht, es gibt immer bestimmte Wechselwirkungen, aber das Ausbalancieren, das ist hier wichtig. Gut, kommen wir zur Biometrie. Da will ich jetzt schnell drüber gehen, weil wir das ja eigentlich hier schon so als Grundlage wissen. Es werden Daten erfasst. Die Rohdaten werden normalerweise umgewandelt in ein sogenanntes Template. Das wird gespeichert als Referenzdatum und die Theorie ist, man kommt von dem Template nicht zurück zu den Rohdaten. Es gibt Forschung, die zeigt jedenfalls für gewisse Fälle, dass es auch manchmal geht. Also das teilweise geht es doch, ist aber eigentlich beabsichtigt, dass sie so weit reduziert sind, dass es nicht geht. Und bei den Fingerabdruckerkennern beispielsweise über bestimmte ausgezeichnete Punkte auf dem Finger, hier als Minutien, die dann als Muster oder als Punkte gespeichert werden. Und es gibt prinzipiell zwei Arten von dem Matching, dem Vergleich. Die Verifikation, derjenige behauptet schon, ich bin ich, sagt dem System, behaupte, ich bin Marit Hansen. Und dann sagt das System, stimmt, wir haben dein biometrisches Template gespeichert, das ist in Ordnung. Oder die Identifikation, da sage ich nichts und sitze vielleicht im Fußballstadion und dann wird gesagt, du bist Marit Hansen, wir wollten mit dir schon immer mal reden und dann werde ich abgeglichen gegenüber einer ganzen Latte von Leuten. Also die Templates sind dann alle so durch und man hat da das Matching. Es ist klar, dass die Verifikation auch datenschutzfreundlicher sich implementieren lässt, weil da schon eine weitere Information drin ist, man hat gar nicht viel mit Unbeteiligten zu tun. Also mein Claim ist schon, ich bin Marit Hansen. Hier hieße das, ich gleich ab mit allem und kann damit auch Rasterfahndung machen. Und wichtig ist noch, es gibt immer Fehler. Ich will jetzt hier nicht alles genau erklären, aber es gibt immer Fehler und es liegt auch an den Parametern, welche Fehler wie stark ausgestaltet sind oder vorkommen. Die sind damit nicht ganz vermeidbar. Wenn wir zum Datenschutz kommen, dann können wir erst nochmal schnell die Datensicherheit kurz ansprechen. Überall gibt es in diesem ganzen Verfahren, also Einlesen, Einlernen der Daten, dann Nachweisen der Daten, dann die Entscheidung treffen, stimmt's oder stimmt's nicht und entweder kriege ich Einlass in einer Tür oder zum Beispiel kriege ich Geld vom Geldautomaten, könnte man so machen, dann weiß ich schon nicht, ob das Einlernen geklappt hat und ob das korrekt ist oder manipuliert wurde, ob dann der Transfer von den Sensoren, die das Einlernen machen, zu dem System korrekt war und wieder abgesichert ist. Genauso, wenn ich jetzt das nachweisen will auf bestimmten Devices, auch bestimmte Dinge mitschleppe, wenn ich das wieder übertrage, wie das Matching funktioniert, alles muss korrekt laufen und in vielen Fällen, die wir in der Praxis sehen, ist da nichts besonders gesichert. Also das heißt eigentlich, diese Idee, dass Biometrie so Hochsicherheitstechnik ist, die ist jedenfalls nicht ohne Einschränkung gültig, eher im Gegenteil. So, und deswegen wissen wir auch ganz häufig nicht, ob das überhaupt klappt und ein Betroffener, Intervenierbarkeit, der darf nicht an sein Geld rankommen, weil die Biometrie das so entsprechend festgestellt hat, der weiß jetzt auch gar nicht, wo soll er sich, also jetzt er wird sich beschweren beim Geldinstitut, aber wo ist der Fehler? Es ist ganz schwer für einen Betroffenen festzustellen und den Weg in Gang zu setzen, das aufzuklären. Und es kostet immer Zeit und Nerven und oft betrifft es auch bestimmte Leute häufiger, weil mit denen genau biometrische Funktionalität nicht so gut klappt. Wenn ich jetzt die Datenschutzsicht allgemein anwende, mein Problem ist, wir haben eine lebenslange Bindung der Daten an die Person. Das haben wir in ganz vielen Bereichen eigentlich nicht. Also das Passwort, was alle haben, oder die verschiedenen Passwörter natürlich. Keiner hat hoffentlich nur ein einziges für alle Accounts. Das kann man, soll man immer mal wieder ändern. Bei meinem Gesicht, es gibt natürlich bei Verbrechern immer mal diese Idee der Gesichtsoperation oder bei Schönheitschirurgen, aber das ist ja nicht realistisch. Und wenn ich meinen Finger nehme als Passwort, damit will ich mich jetzt gegenüber meinem Arbeitgeberrechner authentisieren. Ich habe eben nur so viel, 10. Und Verstümmelung hatten wir heute schon. Selbst wenn man das verschlüsselt abspeichert und man macht nicht zusätzlich noch eine gewisse Zufallsdaten rein, dann könnte das sogar ziemlich gleich aussehen und wäre immer noch verkettbar. Also auch das ist schwierig. Ein weiterer Punkt ist, in all diesem, was wir so sehen und was das System sehen kann, die Sensoren, da sind noch weitere Informationen drin. Zum Beispiel kann das zu Krankheiten sein, zu Drogenabhängigkeit, Alkoholismus, zu ethnischen Hintergründen und so weiter. Und eigentlich wird das immer in Kauf genommen. Es gibt ganz wenig Forschung in dem Bereich und schon gar nicht, dass da was ausgeschlossen wird, sondern eher gibt es Forschung, wie kann man aus solchen Daten noch mehr rausnehmen. Also wie guckt denn der Typ gerade vor dem Schaufenster? Freut er sich? Dann kann ich den ganz anders ansprechen, als wenn er gerade traurig drauf ist. Solche Sachen werden eher noch mehr erforscht, wie man solche Informationen rauslöst und analysiert. Dann die heimliche Überwachung, das ist auch klar. Es gibt Verfahren, wo die Betroffenen mitwirken, das ist aber auch nicht überall so. Und die Zweckbindung ist eben auch eines der großen Probleme, wenn Daten erstmal da sind und vielleicht noch verkettbar sind, das Ganze schwierig wird. Deswegen Nichtverkettbarkeit ist da zumindest kritisch. Man kann es technisch besser implementieren, aber wir sehen es eben oft anders. Außerdem der Ruf, besonders sicher zu sein und eigentlich die Abhängigkeit an Parametern. Wir hatten mal ein biometrisches System, das hat einen Geldautomaten Geld rausgegeben und die hatten ein Problem. Das heißt, sie haben dann zwischendurch jedem, der kam, das Geld gegeben, wie er das wollte. Weil das besser war, als dauernd Beschwerden zu haben von den Leuten. Und einer hat dann aber so aus Jux das dann rausgefunden, warum bekam er Geld, er dürfte das doch gar nicht bekommen. Und dann wurde erst klar, sie hatten für 24 Stunden ihr ganzes System geöffnet. Einfach um den Stress los zu sein. Das heißt, sie haben an Parametern gedreht, haben dann die Erkennung eben ganz leicht gemacht, wer haftet, wenn jetzt was ist. Das muss mitprotokolliert sein, muss klar sein, was die Parameter dann bedeuten, wie sich das auswirkt. Und das weiß man häufig ja dann gar nicht. Außerdem hatte ich schon gesagt, die Verfahren funktionieren nicht für jede Person. Meistens sagt man so Daumenregel bis 5%, funktioniert es eben nicht. Also hat man ungeeignete Fingerabdrücke beispielsweise oder weitere. In Amerika hört man immer wieder, dass dann auch die Berufsausübung manchmal verwehrt wird, wenn die Biometrie nicht klappt, um bestimmte Datenbankabfragen zu machen. Das habe ich in Deutschland zum Glück noch nicht gehört. Ich denke auch nicht, dass es gehen kann. Und wir haben noch eine Gewöhnungsfunktion. In den Meldeämtern stehen jetzt überall die Fingerabdruckleser. Selbst wenn das vielleicht teilweise jetzt als böse bei vielen noch so empfunden wurde, die wissen, wenn sie einen neuen Ausweis haben sollen, also zumindest beim Pass, beim N-Pass ist ja freiwillig, dann müssen sie Fingerabdrücke abgeben. Und eigentlich habe ich das immer eher mit erkennungsdienstlicher Behandlung in Verbindung gebracht, habe aber auch meine Fingerabdrücke schon mal abgegeben. Einige denken dann kann man es ja auch gleich im Fitnessstudio aufmachen. Ist ja eigentlich egal, wo das Ding steht. Also dann gewöhnt man sich dran und kann das beim Einkaufen auch benutzen. Transparenz ist dann oft eben unklar, Intervenierbarkeit auch, hatte ich schon gesagt. Und was immer zu berücksichtigen ist bei Biometrie und Datenschutz, ist der Einsatz verhältnismäßig oder ist das jetzt gerade eine lustige Spielerei? Wir hatten ein Beispiel von einer Musikschule, der Musikunterricht fand in einer Schule statt und die Schule war nachmittags geschlossen. Die Musikschulkinder sollten aber reinkommen können. Die hatten dann keinen Schlüssel, weil wir hätten verlieren können und die Lehrer hatten keine Lust, die Türen immer zu öffnen. Also bekamen die dann so ein Pad und sollten Pins eingeben. Das haben die aber vergessen. Also die Kinder wussten die Pins nicht und kamen nicht rein. Tolle Idee, machen wir Biometrie mit den Kindern. Also Fingerabdruckleser und alle Kinder sollten jetzt da ihre Fingerabdrücke hergeben. Zwei Eltern fanden das komisch und haben sich dann auch beschwert. Die Musikschule fand eben, das war die einfachste Methode. Aber wenn man jetzt guckt, abgesehen davon, dass es sich hier um Kinderdaten handelt und es ist ein sensibler Bereich, auf jeden Fall, wenn man checkt, ist es erforderlich für den Zweck. Funktioniert es auch effizient? Mit Kindern funktioniert es übrigens oft häufig nicht so gut, weil durch das Wachstum sich auch viel ändert. Wie kann der Eingriff der Privatsphäre sein? Was ist der Nutzen? Also wer verwaltet da die Daten und welches Risiko gibt es da? Und gibt es Alternativen für die Realisierung? Zum Beispiel haben fast alle Kinder, die ich jetzt so in der Schule sehe, irgendwelche Magnet- oder RFID-Karten für zum Beispiel Mensa-Einkauf oder auch bestimmte Türen. Das ist viel einfacher, so ein Token dabei zu haben, als dass man gleich seine Fingerabdrücke lebenslang vielleicht hergibt. Und solcher Mechanismus und auch viele Fälle sind in der Stellungnahme zur Biometrie von April von der Artikel 29-Gruppe zusammengeschrieben worden, so 40 Seiten, ist ganz interessant zu lesen und der Link steht da unten und ich stelle ja alles zur Verfügung. Wenn wir jetzt mehr Datenschutz haben wollen, aktive Mitwirkung ist wichtig, Verschlüsselung geht in vielen Fällen, es gibt sogar Forschungsbereiche, wo die biometrischen Daten im eigenen Bereich den Code darstellen für Datenverschlüsselung, also da ist ein Link auch für die Leute, die es weiter wissen wollen. Genauso Beimischung hatte ich gesagt, Widerrufbarkeit, gibt auch ein paar Forschungsansätze, die Rohdaten gleich weg haben, gar nicht speichern, nur mit Templates arbeiten, das Vortäuschen nicht erlauben, also Spracherkennung beispielsweise, wenn da einfach aufgezeichnet wird und nochmal wieder abgespielt wird über das Telefon, ist das natürlich nicht unbedingt die echte Person. Wie kann man das verhindern? Auch wieder datenschutzgerecht. Speicherung unter Nutzerhoheit, wie kann man die Datenbanken, die dann trotzdem immer interessant sind, besonders schützen, auch gegen Beschlagnahme, also rechtlich oft nicht schützbar, aber was kann man denn technisch machen? Die Protokollierung hatte ich schon erwähnt und das übliche Transparenz, Dokumentation, Qualitätskontrolle, wollte ich jetzt also schneller drüber gehen. Das betrifft aber auch, weil wieder was Praxisnahes, den Umgang mit Fotos. Wir selbst hatten zum Beispiel hier 2009 eine Veranstaltung, wo wir bestimmte Fotos haben wollten von einem Arbeitnehmer und einer Arbeitnehmerin. Also so schön aufbereitet, zwei Stück, wunderbar. Hatten erst so Models und dann haben wir gesagt, nee, eigentlich können wir das selbst, ist auch viel billiger, wenn wir unsere Mitarbeiter nehmen. Und hier waren jetzt 5 Mitarbeiterinnen, die haben dann Fotos von sich machen lassen, alle gleich formatiert und wir haben es gemorpht. Die Biometrie von allen Personen steckt da jetzt so drin, dass sie zu keiner passt. Wenn ich sie angucke, sehe ich alle 5, weil ich sie kenne. Also von jedem ist was drin. Und bei Männern hatten wir nur 3, aber das geht auch. Das steht auch im Internet. Wir möchten nicht unsere Mitarbeiter ohne deren wirklich echte Einwilligung, was im Arbeitgeberverhältnis natürlich schlecht geht, da mit ihren biometrischen Daten so reinstellen. Und deswegen, es gibt Möglichkeiten und wir müssen davon ausgehen, das zeige ich gleich, dass diese Gesichtsanalyseverfahren wirklich überall sind. So, die IDs. Ich habe jetzt nur den E-Pass mal rausgenommen. Wer hat alles einen Pass, so einen E-Pass? Also ich habe 2. Genau, danke. Also schon ziemlich viele. Es gibt den von 2005 und 2007. Hat noch jemand einen alten von 2005? Ich denke, man hat das Recht, ihn umzutauschen. Ich glaube, wahrscheinlich. Eigentlich hätte ja mal ein Update haben müssen aus Sicherheitsgründen. Eine Rückrufaktion für die alten Pässe, na gut. Aber jedenfalls sind da nicht die alten Fingerabdrücke drin. Also der Schutz, gut, kryptografisch hören wir gleich noch was. Interessant ist, man hat ein Bild. Ich habe eben immer gesagt, Rohdaten nicht, Templates nur. Hier haben wir Rohdaten. Argument, damit in allen Ländern das alles auch verwendet werden kann, dass nicht auf ein einzelnes Unternehmen zuläuft, das dann diese Verfahren anbietet, also nicht Wirtschaftsförderung und so. Zumal das ja für 191 Staaten relevant ist, die alle sich diesem ICAO-Standard unterworfen haben. Für uns aus Sicherheitssicht ist der Pass ein Teil eines verteilten IT-Systems und mit verteilter Kontrolle, wo wir eigentlich erwarten würden, es gibt ein Konzept, was man damit macht. Das stimmt so nicht ganz. Das hat sich auch schon gezeigt, das ist jetzt schon von 2006, aber nicht. Es hat sich nicht so viel geändert seitdem, dass hier eine Frau mal versucht hat, wie einfach kommt sie an Pässe ran aus allen möglichen Ländern, wo ihr Bild drin ist, ihr biometrisches Bild und irgendwelche Daten. Also sie wollte nur das biometrische, also sie stellte es zur Verfügung und viele Leute haben ihr zugearbeitet, gegen Geld immer ein bisschen, ne? Aber da ist der Link von BBC, ist also noch alles vorhanden. Sehr viele Länder, auch in Deutschland hat es geklappt. Die Datenschutzrisiken, das allgemeine Sicherheitskonzept habe ich eben ganz schön kurz schon bemängelt, wir haben dazu auch mal mehr geschrieben, aber dass die Rohdaten so verwendet werden, das war jedenfalls 2007 und 2005 für uns überhaupt nicht einzusehen. Inzwischen gibt es auch so viel Rohdaten auf Facebook, da kommen wir gleich auch zu. Also das sind kontextübergreifende Identifikatoren und mit Zweckbindung ist es schwierig. Das sind Daten, die auch noch optimiert vorhanden sind. Und man kann aus den Daten auch sehr viel mehr noch sehen. Also bestimmte Krankheiten, zum Beispiel hier an den schlanken Gesichtern, das ist nicht jedes schlanke Gesicht hat Marfan-Syndrom, aber gibt es halt Gesichtslähmungen oder Lebererkrankungen, kann durch Alkoholismus sein, bestimmte andere Krankheiten. Und es gibt für ganz viele dieser Bereiche automatische Analyseverfahren und eben die biometrische Optimierung heißt auch, dass Schnappschüsse hier nicht erlaubt sind. Es war damals die Rate von 10% der Passbildfotos, die eigentlich alle so aufgebaut sein sollten. Also diese Guidelines gibt es ja, die Fotografen kennen sich damit aus. Man kann es auch in Eigenleistung machen, aber 10% wurden dann trotzdem abgewiesen. Von den Behörden nur mit ihrem Raster. Trotzdem ist es in den Behörden nicht so, dass da schon geprüft wird, sind das eigentlich die richtigen, funktionsfähigen biometrischen Daten. Also ich kann auch hingehen ich habe das häufiger mitgekriegt von Leuten, die sagten, das Bild war so hässlich, da habe ich dann erstmal die Pickel weggemacht. Und haben dann also mit Photoshop ihr biometrisches Bild bearbeitet, das dann nicht mehr so biometrisch war oder anders. Es ist auch unklar, was dann passiert an der Grenze, wenn die Grenzkontrolle stattfindet. Das ist nicht standardisiert. Das liegt in der Hoheit jedes Staates. Zu sagen, lasse ich rein, lasse ich nicht rein, prüfe ich nicht, naja. Schon ein bisschen interessant. Es war nicht kommuniziert an Leute, was es eigentlich soll. Und es ist ja auch immer noch nicht ganz klar, wie das funktioniert an den Grenzen. Gut. Fingerabdruck, da kann man auch bestimmte überschießende Informationen mitbekommen, mit bestimmten Abrieben durch Arbeit oder Hauterkrankungen. Vielleicht sehr, sehr akademisch jetzt der Ernährungszustand der Mutter in den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten wirkt sich auch auf die Art der Fingerabdrücke aus. Ich habe da einen Geobericht zu. Also in Kriegszeiten konnte man dann sehr viel merken, dass da die Leute anders ausgeprägte Fingerabdrücke hatten. Die Wahrscheinlichkeitsanalysen, also bestimmte Rasse, ethnische Herkunft, auch Krankheiten, die schon da sind oder vielleicht kommen, da gibt es was. Und dann gibt es ja noch welche, wir hatten auch vorhin schon mit unseriösen biometrischen Verfahren. Es gibt ja trotzdem noch Leute, die sagen, ich kann an deinen Fingern sehen, du bist homosexuell oder du bist kriminell. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, aber gibt es tatsächlich welche, die sich damit beschäftigen. Eine andere Sache, ich hatte eben gesagt, Spoofing, dieses Vortäuschen ist ja schlecht. Aber einen Mechanismus einzuführen, der genauso funktioniert wie beim Lügendetektor, auch wieder eine Frage, ob das nicht wieder überschießende Informationen sind. Will ich jetzt nicht weiter diskutieren, aber man muss sich immer noch mehr Fragen stellen. So, das war mein Ritt durch EID, da wird dann gleich richtig ergänzt. Und kommen wir zu den sozialen Netzwerken, da habe ich auch so meinen Schwerpunkt. In den sozialen Netzwerken gibt es jede Menge Quellen von Daten und die meisten kommen ja von einem selbst, als Nutzer, als Mitglied oder von welchen, die da Mitglied sind und für einen selbst, also mit oder ohne Wissen, andere Informationen hochgeladen haben. Fotos, Videos, Chats werden auch inzwischen analysiert, mehr auf komische Inhalte hin als auch so Zipf-Dinge oder so. Dann eigene Angaben, dann gibt es viele Apps, die da behilflich sind, auch wenn man abnehmen möchte, Fitnessaustausch. Stimmung wird abgefragt, auch bei alten Leuten, dass die mal so ein bisschen, also gibt es extra Apps dafür, dass sie sich gut miteinander austauschen und wird eben sehr viel im medizinischen Bereich schon abgefragt. Wenn wir uns jetzt mal hauptsächlich auf die Fotos kaprizieren, das Fototagging, das gibt es nicht nur auf den etablierten Social Networks, sondern auch bei sehr vielen Großveranstaltungen. Rechts unten sieht man, da gibt es 1573 Markierungen. Das heißt, die haben so ein riesen Festival da mit so einer Panoramakamera gefilmt oder fotografiert, zusammengebaut. Und man kann mit einer Flash-Applikation dann da reinzoomen und sehr genau gucken. Und man kann dann sagen, ich bin das doch hier, Mare Tansen war da und kann mich dann verlinken. Ich kann auch sagen, ich will nicht mitmachen. Ich will nicht, dass ihr mich so habt. Ich will verpixelt werden. Und sagen sie, okay, dann brauchen wir aber den Beweis, dass du bist oder da bei diesem Festival die Person da bist. Und dann wollen sie einen Lichtbildausweis geschickt haben. Weil das ja sonst so wäre, dass ein paar Chaoten alles pixeln würden. Dann wäre ja diese ganze Applikation blöd. Ne? Also ich weiß nicht, ob das mit irgendwelchen Datenschutzbeauftragten abgesprochen ist. Meistens läuft es über die Rundfunk- und Fernsehsender hier. Deswegen auch NDR bei uns hier im Norden, aber wir sind nicht zuständig. In Wacken, hier sieht man diese Hörner da. Die haben sich alle getaggt oder wurden getaggt. Man kann da richtig gut reinzoomen und viel feststellen. Ich habe mal jetzt weitergeguckt, dass hier, es ist schwierig, jemanden zu finden, den ich hier zeigen darf, aus Datenschutzgründen. Das ist also sein Pseudonym, hoffe ich mal. Ne? Mad Mike steht auch auf seiner Mütze, deswegen, die meisten haben ihren echten Namen da stehen. Und dann kann ich wieder draufklicken und sehe dann, wie er bei Facebook ist, also wohl wirklich sein Pseudonym. Die meisten, da kann ich weiterklicken und klicken und klicken und kommen dann sofort ins Gespräch auf Facebook. Also direkt miteinander verheiratet. Naja, viele bekommen natürlich diese Informationen mit und weiterhin kam dann, das ist, wenn man meistens sich selbst taggt oder seinen engeren Bekanntenkreis. Facebook hat aber vor vielen Monaten, Jahren auch das Tagging bei Fotos eingeführt und die haben einen ziemlich guten Algorithmus im Sinne Technik, gut, der erkennt sehr zuverlässig, wo sind die Gesichter auf dem Bild. Also der hat sofort die Raster da drum, zum Beispiel hier, kann also sehr schnell feststellen, das sind immer die Gesichter. Und in einigen Applikationen wird man auch aufgefordert, hilf mit, dass wir dir die Informationen vollständig hinkriegen. Das ist doch toll, wenn wir hier über die Namen haben. Also es macht richtig Spaß, damit zu helfen und die Namen herzugeben und üblicherweise ja den Link zum Facebook-Profil. Der hat es jetzt selbst gemacht für sich, der wirbt auch damit. Hier haben wir nicht mehr die biometrische Optimierung, sondern das ist irgendwie Schnappschüsse von der Seite und so. Aber wir haben natürlich weitere Informationen. Also sehr wahrscheinlich, wenn einer sich getaggt hat auf ein Bild oder er hat es selbst hochgeladen, kennt er die Leute, die da drauf sind. Zumindest die, die in seiner räumlichen Nähe stehen. Und nicht ganz unwahrscheinlich ist es, dass die in seiner Freundesliste stehen. Facebook kann dann da natürlich leichter ein Matching fahren und vorschlagen, ist das nicht Thomas? Kennst du den nicht eigentlich? Sag doch, dass es Thomas ist, dann kann ich ihn hier eintragen. Das funktioniert tatsächlich auch über biometrische Analyse. Und Facebook sagt, wieso die anderen haben doch das hochgeladen. Und jeder ist für den Bereich verantwortlich. Und ja, das läuft eben einfach so mit. Es war am Anfang also auch gar nicht bekannt. Und nachher mit dieser Idee, alle helfen mit, wurde das auch von vielen gut angenommen. Und dann sagten einige, ich will das nicht. Also auch wenn man selbst getaggt wird, bekommt man noch eine Nachricht, möchtest du das haben? Und also da kann man noch Nein sagen und so. Aber die Idee war ja, wieso werden meine Bilder überhaupt biometrisch analysiert? Wieso läuft da eine biometrische Erkennung im Hintergrund? Das Opt-out war möglich, man konnte dann die bestimmten Leute nicht mehr eintragen. Aber nicht, dass die Biometrie damit aufgehört hat. Das fanden die deutschen Datenschützer nicht in Ordnung und haben da sehr viel gemacht. Dann gab es im Dezember 2011 einen Auditbericht des irischen Datenschutzbeauftragten, der für Facebook Ireland nach lokalem Recht zuständig ist. Und sie sagen hier, dass die biometrischen Daten nicht zu den ganz besonders sensiblen Daten gehören, weder nach dem irischen Recht noch nach dem EU-Recht. Teilweise kann man das übrigens jetzt auch schon ganz anders sehen. In Irland haben sie nicht eine Voraussetzung, Erfordernis von einer besonderen Einwilligung. Also man kann es eigentlich machen nach irischem Recht. Aber sie weisen hier darauf hin in ihrem Bericht, dass in anderen Ländern das ein bisschen anders gesehen wird. Und deswegen möchten sie doch, dass Facebook da mal was ändert. Sehr weich, die Formulierung. Aber tatsächlich haben sie es dann für den zweiten Bericht geändert und angeblich zum 15. Oktober alle europäischen Biometriedaten gelöscht. Ich kenne auch keinen, der es verifizieren konnte, dass die Daten jetzt weg sind und dass es nicht funktioniert und wo ist die Grenze genau, hat es Auswirkungen auf Amerika, da gibt es also auch eine Menge Proteste. Genau an dem Tag übrigens haben sie das angekündigt, dass gelöscht wird, als Hamburg dann gesagt hat, so, wir gehen jetzt vor Gericht, das geht nicht mehr anders. Wir können auch über weitere Matching-Dinge gehen, das ist jetzt relativ neu, der Trend. Man lädt hier Bilder hoch, kann hier rechts gucken, da steht dann iCertify, machen wir mal groß. Ich bestätige, dass ich das Recht habe, dieses Foto, was ich hier hochlade, auch zu verteilen. Dann wird es hochgeladen und dann matcht das System dieses Foto mit Pornostars. Man bekommt dann Pornostars, es gibt auch manchmal einen Service, man kann mit denen gleich in einen Chat eintreten. Die sehen so ähnlich aus wie dann das Objekt der Begierde oder Subjekt. Und hier hat einer das dann auch gemacht. Er sagt hier, er ist genau, wohnt er neben dieser Mittelschule und jeden Tag sieht er also diese tolle Lehrerin, aber sie ignoriert ihn. Und I knew I had to get a picture of her so I could get back at her by finding her pornstar match. Er wollte also ihr das dann mitteilen, du siehst doch aus wie Pornostar so und so. Das ist eine tolle Anmache. Jetzt wollen wir mal raten, ob er das Recht hat, Fotos von ihr da hochzuladen. Was er natürlich ankreuzen musste. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht alles Werbung, aber es steckt natürlich ein Geschäftsmodell hinter. Google hat vor kurzem, im 2011, im Juni gesagt, Facial Recognition, das ist nun wirklich das allerletzte, das ist total gefährlich, wir machen das nicht. Er sagt hier, wir haben das zwar gebaut, patentieren lassen, Firmen gekauft und so, aber wir machen das gar nicht. Wir machen es nicht, das ist das Einzige, was wir nicht machen und wir werden es auch nicht tun. Das ist nämlich viel zu gefährlich, da könnte ja ein böser Diktator kommen und der könnte das alles nutzen gegen die Bevölkerung. Das wollen wir. Google ist gut, das machen wir nicht. Kurz Zeit später, ein halbes Jahr, jetzt Google Plus hat auch, man muss fairerweise sagen, man muss erst einwilligen, also Opt-in richtig machen, dann macht auch Google Plus das wie Facebook. Also Facebook hat es genau andersrum gemacht, der Default ist verkehrt rum, ne? Aber so richtig gefährlich scheint es jetzt nicht mehr zu sein. Okay, und jetzt kommen wir zu meinem letzten Thema mit der Cloud. Cloud Computing, so ganz einfach erklärt, die Rechner stehen irgendwo, man kann die alle nutzen für seine Verarbeitung und muss die Ressourcen nicht mehr hier mit eigener Festplatte, Prozessor und so bei sich haben. Risiko, na, möglicher Kontrollverlust. Und wenn man jetzt guckt, warum mache ich das mit Biometrie? Weil insbesondere im Mobilbereich, aber auch bei der Fotobearbeitung jetzt schon total viel in der Cloud stattfindet. Diese Studie habe ich jetzt doch nicht gekauft in Vorbereitung dieses Vortrags mit 2500 Pfund. Aber ich denke, das stand vor allen Dingen nur drin, das wird sich verstärken. Die iPhone-Nutzer hier kennen ja vielleicht schon Siri, mit der Dame kann man sich unterhalten. Und MIT hat dann mal das untersucht und stellt fest, was nun auch offensichtlich ist. Wenn man sich mit so einem System unterhält, dann muss es einen ja verstehen können. Es hat was mit Biometrie zu tun, dass es ein bisschen sich darauf einstellen kann, spricht man wie einer von Texas oder von Florida oder aus Deutschland oder ist es eher der aufgeregte Jüngling oder der weise Opa. Es hilft, wenn man das weiß, das zu interpretieren, was da an Sätzen kommen kann. Und deswegen haben die mal gefragt bei Apple und die sagen auch, ja, wir speichern das mit. Wir machen auch eine Biometrie, wir speichern mit, was da gefragt wird, aber nur, damit wir uns verbessern können, damit Siri immer besser funktioniert. Und wir achten ganz doll auf Datenschutz, denn die Kommunikation zwischen dem iPhone und Apple ist verschlüsselt. Da kommt keiner ran, nur bei Apple selbst ist natürlich alles unverschlüsselt, muss ja auch sein, sonst können die damit nicht, also die Apple kommt ran. Es geht nicht anders, dass sie hier das nutzen können. Sie werden aber nicht verknüpft mit anderen Informationen, sagen sie hier. Sie nutzen allerdings schon die Informationen wie Kontaktliste und wo man sich aufhält oder welche Songs man gespeichert hat. Dann kann man besser verstehen, was derjenige will. Je besser Siri die Person kennt, desto besser kann die Sprach- oder Sprechererkennung funktionieren. Und das gibt es jetzt nicht nur für Apple in der Apple Cloud, also iCloud, sondern es gibt jetzt Nina seit August gibt es Nina für Google-Handys. habe selbst noch nicht getestet, aber die sagen eben auch, wir haben doch unsere Stimmenbiometrie und da können wir dann also auch den Sprecher das gut mappen, das ist doch auch toll. Dann könnte dasselbe Gerät benutzt werden von vielen, die alle eine unterschiedliche Stimme haben und wir nehmen das auch als Passwort. Das ist dann gleichzeitig das Passwort für alle möglichen Dienste, wir sind so gut und packen alles in unsere Cloud. Warum stört mich das? Jetzt nur ganz kurz, was mich bei Cloud so stört. Ganz viele Dienste und genau die, die ich gerade alle erzählt habe, die finden statt in Clouds, die außerhalb von Deutschland und Europa sind. Da kann eine ganze Menge passieren, wo Transparenz sehr schwach ist und auch die Intervenierbarkeit sehr schwach ist. Wir hatten am Anfang die Fiktion aus Datenschutzsicht, wenn das innerhalb von Europa ist, dann dürfen wir nichts dagegen sagen. Das ist dann schon per se okay. Es kam dann raus im Bereich Cloud Computing für Microsoft Office 365, die waren ganz ehrlich und haben ein White Paper geschrieben, da stand drin, da kommen Zugriffe vom amerikanischen Government. Und die werden sie wahrheitsgemäß beantworten. Haben das richtig gut, da also nicht richtig versteckt, sondern einfach hingeschrieben. Und das wurde auch gelesen und dann kamen Nachfragen. Und das betraf auch die europäischen Daten von einem amerikanischen Anbieter oder auch von bestimmten Töchtern. Dann haben wir angefangen mal zu recherchieren, was sind denn da die Grundlagen für Amerika, nach welchem Recht darf man zugreifen, das ist eine ganze Latte. Also nicht nur das, was immer diskutiert wird, nicht nur der Patriot Act und auch viel, wo man nicht informiert wird. Es gibt aber natürlich nicht nur die USA, sondern hier mal auch eine ganze Liste von Staaten. Und interessanterweise haben wir sogar zwei in Europa, die auch sich mehr Rechte vorbehalten oder deutlich mehr als die anderen. Und ich finde besonders schade, Schweden, weil die so dicht sind bei uns, dass im Prinzip jede Telekommunikation dort und damit auch alle weiteren Informationen analysiert werden darf und die Informationen auch weitergegeben werden dürfen an andere Regierungen, laut einem Gesetz, was vor Gericht ist, also vor dem Europäischen Menschenrechtshof, glaube ich, aber es ist 2009 beschlossen und man braucht immer 5 Jahre bis zur Eingangsbestätigung oder so, die müsste jetzt kommen. Außerdem gibt es noch einen letzten Punkt. Die Auslandsclouds haben noch sich weitere Zugriffe normalerweise vorbehalten. Da muss man in die AGBs rein. Das hier ist 3.2. Also da steht, jeder, der da mitmacht, der zum Beispiel da auch Fotos von sich selbst aus seinem eigenen Bereich hochlädt, dass er nicht irgendwas macht, was anstößig ist. Das muss er schon zusichern. Anstößig nach amerikanischer Moralvorstellung. Und sonst würden die nämlich, sie durchsuchen sowieso das immer ständig, sagen sie dann, und sie behalten sich vor, diese Daten zu löschen oder auch den Account zu sperren. Man kommt dann da nicht mehr daran. Das hat einer gemacht, der hat Halbaktbilder gehabt, Hobbyfotograf, also der hatte Daten in einer, das ist hier eine Microsoft Cloud gewesen und auf einmal war sein Account gesperrt. Und das war also nicht irgendwie pornografisch und schon gar nicht strafrechtlich relevant, nach deutschem Recht schon gar nicht. Er bekam keine Information, was war, technischer Fehler, keine Ahnung. Es dauerte, bis er rausfand, ja, die haben das gesperrt, weil sie das nicht gut fanden, dass er da Fotos hatte mit zu großem Hautfarbeanteil. Es wird nicht nur biometrisch gescannt auf bestimmte Dinge, dann kommt, glaube ich, noch ein Mensch irgendwann und der hat dann gesagt, ist anstößig. Und der Fotograf konnte damit dem erstmal nichts weitermachen. Also das heißt, er hat sich diesen AGBs unterworfen. Wir würden jetzt sagen, das kann er nicht, weil diese AGBs in Deutschland gar nicht hätten gelten dürfen. Das Angebot richtete sich auch an ihn. Das wäre in Deutschland, glaube ich, nicht durchgelaufen, aber passiert immer noch für den Privateinsatz. Wollen wir jetzt noch gucken, was passiert weiter? Wir miniaturisieren hier kräftig. Der Weihnachts-Pearl-Katalog hat seitenweise jede Menge Videokameras, wobei allerdings eine biometrische Analysesoftware in den seltensten Fällen dabei ist. Um neulich diese Schaufensterpuppen, die einen dann auch so angucken und analysieren, ob man als Asiat lieber von einer asiatischen Verkäuferin angesprochen werden möchte. So ganz verstanden habe ich nicht, was jetzt alles der Mehrwert ist, aber viele Leute fanden das doch mindestens creepy, dass die Schaufensterpuppen zurückgucken. Da gibt es also weiter Diskussionen. Hier ist noch eine Sache von so einem Apple-Patent, schon von 2010. Da haben sie was gemacht gegen Diebstahlschutz wieder fürs iPhone. Wie kann man das da besonders gut an die Person binden? Wo sind wir hier? Biometrieveranstaltung. Also, hat was mit Biometrie zu tun und da steht die Identitätsprüfung per Foto. Das Handy fotografiert einen dann auch selbst, ne? Guckt sich mal an. Ist das immer noch mein Besitzer? Stimme, Herzschlag durch den Puls, ne? Kann das alles aufnehmen, klasse. Also viele, viele Punkte und die werden natürlich nicht lokal alle verarbeitet, sondern sind dann wieder in der Apple Cloud. Das Ding gibt es so noch nicht nach meiner Kenntnis, aber es ist patentiert, also falls es kommt, dann vielleicht zuerst von Apple. Verwandt ist auch Genanalyse mit den DNA-Chips. Und komme ich zum Fazit. Also wir sehen, da sind Datenschutzrisiken, die sind schon seit Jahrzehnten diskutiert. Eigentlich haben sie sich über die ganze Zeit verschärft. Im EID-Bereich ist es nicht alles richtig gelaufen. Freue ich mich auf den weiteren Vortrag. In sozialen Netzwerken ist er ganz viel schief gelaufen. Und bei Cloud Computing, dadurch, dass wir immer mehr ohne Rumschleppen mit eigenen Ressourcen was machen wollen und die Anbieter sehr gerne was anbieten, wo noch nicht mal diese traditionellen Lösungen wie Verschlüsselung helfen. Die brauchen den Klartext, um das analysieren zu können. Da kommen wir eher in eine Verstärkung der Probleme. Und ich denke, das passt hierzu, insbesondere für die Diskussion, weil wir das einbeziehen müssen, was jetzt standardmäßig an Biometrie da ist, teilweise übrigens aus dem Polizeibereich die Analysetools kommen, wenn man das bewerten will im Sicherheitsbereich und im Grenzbereich, was im privaten Bereich jetzt schon an der Tagesordnung ist. So, damit möchte ich schließen. Vielen Dank. Thank you.